Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Schön, laufst du wieder mit uns. Daran denken, nach jedem abgeschlossenen Lauf, also nach jedem abgeschlossenen Podcast, schaltet dir Ochsnersport einen wunderbaren Gutschein frei, den du dann kannst eintauschen kannst gegen irgendetwas, das du Lust hast, das du brauchst. Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Inspiration geben können. Und heute geben wir weitere Inspiration, weil ein Lauf ist nicht einfach ein Lauf. Man kann natürlich ein bisschen Varianten reinbringen. Heute reden wir über Trainingsformen und vielleicht können wir dann noch das Thema Trainingsplan ein bisschen anschneiden. Viktor Rödlin, Trainingsformen, was verstehst du darunter?
Ja, ich glaube, was viele vernachlässigen, denn Rennen ist nicht einfach Rennen. Es ist ein Teil davon, Rennen. Es ist so ein bisschen die Grundlage, die Ausdauer, der Dauerlauf. So einfach losjoggen, schöne Runde, guter Puls, aber immer noch genug Luft, dass man kann schwätzen vielleicht mit dem Kollegen. Und dann gibt es ganz viele spielerische Formen, wie zum Beispiel eben Intervalltrainingsformen, Fahrtspiel, Tempoläufe, Schwellentrainings und dann gibt es auch noch so die langen Läufe, die es dann halt einfach braucht, wenn man zum Beispiel vielleicht auch mal einen Halbmarathon oder sogar einen Marathon finishen. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist, der Körper ist relativ einfach gestrickt. Also dein Körper, wenn du etwas von ihm verlangst, dann findet er, wow, cool. Und wenn du das Gleiche nur mal von ihm verlangst, dann findet er es schon relativ schnell langweilig. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst des Trainieren ist, dass du deinen Körper immer wieder neu fordern tust.
Also wenn ich, sagen wir mal, dreimal in der Woche auf 7 Tage trainiere oder 4-mal laufen, dann sollte ich in jedem Training etwas anderes machen.
Genau, also was so das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist dreimal in der Woche die gleiche Runde mit dem gleichen Kollegen, im gleichen Tempo rennen.
Gut, ja, merci.
Spürst du dich wieder, oder wie?
Ja, ich sehe mich. Irgendwie, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und irgendwie. Aber man merkt schon, irgendwann verleidet es einem ein bisschen.
Ja, es verleidet dir, es verleidet deinem Kollegen. Und eigentlich das Schwierigste oder das Schlimmste der ganzen Sache ist, die Körper, es passiert nichts mehr mit deinem Körper. Also er macht keinen Trainingsprozess mehr, keine Adaptation. Es ist eigentlich ein bisschen waste of time. Du kannst eigentlich gar nichts mehr auslösen im Körper. Und darum, das ist wirklich Kunst, den Körper immer wieder vor neue Herausforderungen stellen und immer wieder so ein bisschen Neues halt in den Trainingsplan reinbringen. Und da gibt es halt ganz viele Trainingsformen. Aber die Grundlage ist wirklich halt der Durchlauf. Das ist auch schlussendlich das, was es immer wieder braucht.
Das ist das, was ich mache.
Das ist das, was du machst. Genau, einfach eine Runde rennen in einem gemütlichen Tempo mit genügend Sauerstoff, dass du noch schwätzen dazu. Die Sprechregel, solange du schwätzen kannst, bist du im Durchlauftempo, bist du im Grundlagen-Ausdauerbereich. Und man sagt, so eine Faustformel, 2/3 vom Training sollte in diesem Bereich sein. Also du darfst, wenn du 3-mal gehst, 2-mal so gehen, aber jedes 3. Mal solltest du etwas Neues drin bringen.
Also der Durchlauf, den kennen wir alle zusammen. Da bist du vielleicht jetzt sogar dran an deinem Durchlauf. Und dann gibt es ja die verschiedenen Formen. Und der, den man schon am häufigsten hört, also vielleicht sollten wir zuerst noch klären, was ist genau das Ziel? Dass ich länger mache oder dass ich schneller werde?
Ja, ich glaube, ich mache jetzt mal einfach eine Gegenfrage, Marc. Du rennst.
Ja.
Willst du schneller werden, wenn du gehst rennen? Willst du deine Zeit für die Runde verbessern oder ist es dir völlig egal?
Nein, mir ist es nicht egal. Vor allem ist es mir nicht egal, weil wenn ich den anderen höre, die viel schneller sind, den Kilometer viel schneller machen als ich, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich sei ein Versager.
Ja, das ist ein bisschen ein Ego-Problem.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist wirklich so, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, und es gibt immer die sagen, nein, ich renne nur für meine Gesundheit und es geht nur um mein Wohlbefinden. Aber irgendwo tief in dir innen, und das hat, glaube ich, wirklich fast jeder Mensch, möchte man ein bisschen besser werden. Oder zumindest möchte man dem Alterungsprozess, wo halt einfach jeder drinsteckt, entgegenwirken. Das heisst, dass man das Niveau vielleicht kann halten kann, aber das heisst ja gleich, man muss jedes Jahr ein bisschen besser werden, dass man das Niveau kann halten kann.
Und schon Motivation, wenn du merkst, es passiert etwas.
Genau. Und da musst du einfach wirklich halt einen Reiz setzen, dass etwas passiert. Und das ist das Gleiche, wie wenn du Krafttraining machst. Wenn du Krafttraining machst und du machst eine Übung und du spürst am anderen Tag nichts, also du hast keinen Muskelkater, dann war die Übung eigentlich für die Füchse gewesen. Also du musst einen adäquaten Reiz setzen, dass der Körper auch eine Antwort auslöst.
Wie merkt der Körper das? Geht das auch übers Hirn?
Das hat sicher auch mit dem Hirn nichts zu tun, aber merken tust du es vor allem am Tag danach. Also ja. Muskelkater ist zum Beispiel immer ein Zeichen, dass der Reiz am Vortag adäquat war, weil dann hat sich etwas quasi ausgelöst im Muskel und es gibt die Ermüdung und den Muskelkater. Und da musst du natürlich dann auch die Zeit lassen, dass schlussendlich der Muskelkater wieder verschwindet, bis du den nächsten Reiz setzen tust. Aber was mir einfach auffällt, ist, dass sehr viele Leute irgendwann frustriert sind, weil sie doch dreimal in der Woche etwas für Gesundheit tun. Und gleich, wenn sie dann ja irgendwie alle fünf Jahre zum Check-up im Arzt gehen, sind sie einfach schlechter zu wegen als noch vor fünf Jahren.
Aber ich kann schon sagen, zuerst braucht es einmal einen Grundumsatz, wenn wir jetzt hier Läuferinnen und Läufer haben, die zulassen, die am Anfang stehen von ihrer Laufkarriere. Zuerst muss man schon mal irgendwie ein bisschen ein Potenzial haben, muss ein bisschen etwas geleistet haben, muss ein bisschen etwas mögen. Was würdest du sagen, ab wann macht es Sinn, dann langsam an die verschiedenen Laufformen zu denken?
Eigentlich von Anfang an, weil du musst dir vorstellen, ein absoluter Einsteiger, der macht eigentlich als erstes ein Intervalltraining. Haben wir auch schon thematisiert.
Du fährst an von Laufen, machst schon ein bisschen langsamere Abschnitte, vielleicht spazierst sogar und fährst wieder an
von
Laufen.
Genau, und das ist eigentlich eine Form von Intervalltraining. Einfach auf einem sehr tiefen Niveau, aber es ist eigentlich springen, walken. Wenn du das schaffst, hast du ja schon das erste Intervalltraining gemacht. Und das gilt es natürlich dann auszubauen. Irgendwann kannst du dann eine halbe Stunde am Stück rennen und dann hast du den ersten Dauerlauf geschafft. Also du fährst mit dem Intervall an und dann irgendwann schaffst du einen Dauerlauf. Und dann mit der Zeit, wenn du dann so regelmäßig eine halbe Stunde kannst rennen, wenn vielleicht das sogar kannst ausdehnen bis auf dreiviertel Stunde, irgendwann kommen dann nachher so klassische Intervalltrainingsformen zum Zug.
Also das Intervalltraining, das ist ja etwas, wo wahrscheinlich die meisten mindestens schon mal gehört haben, wenn nicht selber mal gemacht haben. Also Intervalltraining ab einem gewissen Niveau, wenn wir nicht ganz am Anfang sind, sondern wenn wir das einbauen, nach einem Durchlauf einmal das Intervalltraining und dann wieder ein Durchlauf. Wie geht denn das Intervalltraining, wie gestaltet man das Intervalltraining, wenn man so 10 Kilometer mal rennen?
Ja, das Intervalltraining ist eigentlich, man tut die Distanz, die man rennen will, in kürzere Distanzen aufteilen und versucht dann, die kürzere Distanz ein bisschen schneller zu rennen, als man die ganze Distanz kann am Stück zusammenrennen kann. Und mit dem führst du den Körper aufs nächst höhere Niveau. Also vielleicht mal als Beispiel, du schaffst 10 Kilometer in einer Stunde zu rennen. Das heisst, du schaffst es eigentlich zehnmal hintereinander, Kilometer in 6 Minuten zu rennen. Und jetzt wird zum Beispiel das Intervalltraining, um aufs nächst höhere Level zu kommen, würde jetzt vielleicht zum Beispiel heissen, versuch 8-mal einen Kilometer nicht in 6 Minuten zu rennen, sondern in 5 Minuten zu rennen. Ich tue es jetzt extra ein bisschen übertrieben. Wenn du das schaffst, 8-mal einen Kilometer in 5 Minuten zu rennen, mit vielleicht 5 Minuten Pause dazwischen, dann bringt dich das aufs höhere Niveau und dann schaffst du es vielleicht dann plötzlich deine 10 Kilometer nicht mehr in einer Stunde, und dann vielleicht in 55 Minuten zu rennen.
Warum? Was passiert da im Körper? Oder was lehrt der Körper durch das?
Der Körper wird herausgefordert, der Körper adaptiert sich dann an die höhere Geschwindigkeit. Und klar, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber du musst es natürlich dann auch versuchen zusammenzuhängen. Sprich, nicht 8-mal einen Kilometer, sondern vielleicht dann 4-mal 2 Kilometer oder dann 3-mal 3 Kilometer. Dass einfach die Belastung immer länger wird und die Pause immer kürzer. Aber am Schluss lernt der Körper einfach zu höherem Tempo zu laufen. Und das ist eine Adaptation schlussendlich.
Also was heisst das? Weil ich habe immer Angst, wenn ich weiss, ich gehe jetzt 10 Kilometer rennen und würde gerne heute ein Intervalltraining machen. Dann fange ich natürlich den ersten Kilometer normal an.
Genau. Richtig. Am Anfang ist immer das Warm-up. Also eher nicht nur der erste Kilometer, sondern ich sage jetzt mal 10 bis 20 Minuten wirklich den Kreislauf in Schwung bringen, ganz gemütlich joggen. Und dann sagst du, und jetzt nehme ich mir etwas Spezielles vor, zum Beispiel eben 3x2 Kilometer Vollgas oder bist auf einer 400-Meter-Bahn, machst irgendwie 15-mal eine Runde Vollgas und immer eine halbe Runde durchspazieren.
Also Bahn nicht so schlecht, haben wir schon mal irgendwie angetönt. Also Bahn ist nicht so schlecht, wenn ich Intervalltraining mache, weil ich natürlich auch die Distanzen ein bisschen besser abschätzen kann.
Ja, es macht es einfacher von der Distanz. Du kannst eine Trinkflasche an den Boden stellen. Es ist vergleichbar, es ist immer gleich. Das Intervalltraining auf einer hügeligen Strecke oder das Intervalltraining auf einer flachen Strecke ist anders. Aber was ich zum Beispiel so gerade jetzt auch für Einsteiger eine extrem tolle Form von vielleicht so ein bisschen Start ins Intervalltraining finde, ist das sogenannte Fahrtspiel. Es gibt das polnische Fahrtspiel, es gibt das schwedische Fahrtspiel. Beim schwedischen Fahrtspiel ist wirklich so, du rennst zum Beispiel von dem Bänkchen zu dem Baum schnell. Und vom Baum zu dem Hausecken langsam und vom Hausecken bis zum nächsten Brunnen wieder Vollgas. Also das ist wirklich eine ganz coole Form, vielleicht mal so ein bisschen reinzukommen. Oder du hast eine Runde, die es auf und runter geht. Ufer rennst du immer so schnell wie du kannst. Runter lässt es rollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Aber das Intervalltraining, wenn ich es richtig verstehe, muss nicht eine exakte Geschichte sein. Also ich muss nicht irgendwie ganz genau mein Intervalltraining planen, sondern ich kann mal sagen, jetzt mal so schätzungsweise, so ungefähr.
Genau, die Fahrtspielformen schwedischer Art, das ist wirklich so nach Lust und Laune. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist immer das Gleiche. Mhm. Also ich habe noch in meiner ganzen Karriere immer wieder versucht, neue Reize zu setzen. Ich habe wieder neue Formen von Intervalltraining erfunden. Und da hast du eigentlich unbeschränkte Möglichkeiten. Also du kannst ja 8-mal einen Kilometer, haben wir vorhin gehört, aber du kannst ja zum Beispiel einen Kilometer und einen halben Kilometer schnell laufen und wieder einen Kilometer schnell und wieder einen halben Kilometer. Du kannst so viel spielen. Mhm. Du kannst Pyramiden machen, zum Beispiel 200, 400 Meter, 600 Meter, 800 Meter, 1000 Meter, wieder runter bis 8, 6, 4, 200 Meter. Also unendlich. Ich glaube, beim Intervalltraining geht es einfach darum, was ist das Endziel, also welche Distanz will ich verbessern. Mhm. Und dann geht es darum, die Distanz zu splitten, die einzelnen Abschnitte ein bisschen schneller zu rennen als die Zielgeschwindigkeit, die du nachher im Gesamten willst, und dann fügst du das zusammen. Sagen wir jetzt mal, bei 5, 10 Kilometern und auch Halbmarathon funktioniert das gut. Beim Marathon sehen die Intervalltraining natürlich ein bisschen anders aus, weil du kannst ja nicht im Intervalltraining für den Marathon 42 Kilometer rennen.
Was machst du im Marathon-Training für einen Intervall?
Ja, ein klassisches Marathon-Intervalltraining ist zum Beispiel 4x5 Kilometer, 2, 3, 1 Kilometer zum Beispiel. Also komme ich nicht ganz auf Marathon-Distanz, das wäre too much, aber so bis 30 Kilometer geht man teilweise schon bei Intervalltraining. Oder halt ein klassisches 10'000 Meter Training, wo auch sehr viele Marathonläufer machen, ist zum Beispiel 10x1'000 Meter. Aber dann machen sie dann vielleicht halt plötzlich mal 15 oder sogar 20x1'000 Meter.
Wie lange braucht es, bis ich das Intervalltraining merke, bis ich wirklich schneller bin, auch bei einem Durchlauf näher?
Das wirkt relativ schnell und gleich ist so ein bisschen wieder das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran schreist. Also du musst schon eine gewisse Geduld an den Tag legen. Also so 6 bis 8 Wochen regelmäßiges Intervalltraining machen führt zu einem Trainingseffekt. Aber wenn du einmal ein Intervalltraining gemacht hast, musst du nicht das Gefühl am anderen Tag bist du dann schon schneller.
Ja. Ich habe immer ein bisschen Angst bei Intervalltraining-Geschichten. Ich mag dann auch nicht die ganze Distanz, weil ich mich irgendwo in einem schnellen Intervall ein bisschen zu fest hineingegeben habe.
Ja, aber das ist auch eine gute Erfahrung. Also es gibt zum Beispiel ganz viele, die auch, vielleicht machst du das jetzt auch gerade, für einen Lauf trainierst und dann beim Lauf brichst du immer hinten raus ein. Und wenn ich dann die Leute frage, ja, wenn du jetzt so ein bisschen überlegst bei deinen Trainingsläufen, wenn du jetzt ein Intervalltraining machst, ist dir das auch schon passiert? Und meistens sind das so ein bisschen Spiegeln. Also sie brechen ja auch beim Intervalltraining immer ein, hinten raus. Also ich mache wieder zum Beispiel 8-mal einen Kilometer und dann nach dem 6. Mal werden die Kilometer halt langsamer. Und das gilt es dann halt da zu trainieren. Also da musst du halt wirklich die ersten 3 Intervalleinheiten ein bisschen langsamer machen, mhm, und versuchen eigentlich immer den letzten Drittel am schnellsten zu absolvieren.
Und die Erholungsphase, ist denn die eine andere nach einem Intervalltraining? Weil ich mir vorstellen, das ist für den Körper eine grössere Herausforderung.
Genau, also wenn ich locker gehe joggen, dann erholst du relativ schnell und vom Intervalltraining brauchst du deutlich mehr Erholungszeit. Also kannst du vielleicht halt einmal 2 Tage nichts machen oder du eben nur mehr in die Erholung investieren. Und ich sage jetzt mal, das ist ja das, was die meisten falsch machen, wenn sie ein hartes Training machen. Sie sind noch so müde und haben noch keine Lust mehr, in die Erholung zu investieren. Aber ich glaube, dort ist auch wichtig, dass man wirklich dann auch, wenn man intensiv trainiert, auch intensiv in die Erholung investiert.
Aber wichtig ist dann auch, wenn ich die Intervalltraining regelmäßig mache, eben dann auch dort variieren. Also muss ich im Intervalltraining auch variieren? Oder kann ich dort wenigstens immer das Gleiche nehmen?
Ja, das ist wichtig, also, dass man auch beim Intervalltraining ist das Nächste, also immer joggen ist nicht gut, aber immer das gleiche Intervalltraining
ist eben auch anstrengend, das Hobby.
Ja, aber das macht es ja gerade spannend.
Ja, das also stimmt.
Die Laufmonotonie ist ja schon relativ langweilig, also es ist einfach links, rechts, mhm, aber nachher hast du einfach unbegrenzte Möglichkeiten und du kannst am Berg Intervalltraining machen, sogenannte Hügelsprints. Du kannst das Intervalltraining halt wirklich völlig intuitiv machen. Du kannst sagen, ich mache wirklich 25 Mal eine Minute, schnelle Minute, langsam. Ich habe immer wieder neue Formen herausgefunden oder halt einfach auch kreiert und immer den Körper neu gefordert. Und dann gibt es natürlich auch so Standardtraining, wo du vielleicht dann irgendwie alle vier Wochen immer das Gleiche machst, um ein bisschen zu vergleichen, ob etwas passiert ist.
Also wir hatten den Durchlauf jetzt, das ist das, was ich mache, ich würde so ändern, Victor. Danke vielmals für den nachhaltigen Input. Wir haben über das Intervalltraining geredet und wir haben über die Fahrtspiele geredet. Was man immer wieder gehört, Tempoläufe.
Ja, das ist echt so der Lauf mit dem Tempo vom Wettkampf. Und zum Beispiel, auch wieder beim Beispiel Marathon. Ich möchte können einen Marathon in 3 Minuten pro Kilometer rennen. Also in meinem Fall war das mein Ziel gewesen. Die 2:07:23, die ich über die 42 Kilometer hatte, ist ungefähr ein 3-Minuten-Schnitt. Jetzt muss ich mich an das antasten. Also ich muss mal versuchen, 10 Kilometer in diesem Tempo zu rennen. Das ist ein Tempolauf. Mhm. Und dann vielleicht mal 12, 15, 20 Kilometer. Also ich taste mich eigentlich an die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit habe ich, aber ich taste mich quasi an die Tour an. Und das sind natürlich extrem harte Training auch für den Kopf, weil eben beim Intervall hast du immer mal wieder eine Pause, kannst mal aus dem Bidon einen Schluck Wasser nehmen.
Und da bist du eigentlich im Wettkampfmodus?
Da bist du voll im Wettkampfmodus und versuchst, Tour immer näher dorthin zu bringen, wie du der effektive Wettkampf
bist. Aber macht nur Sinn, wenn du irgendwie für einen Wettkampf planst, Tempoläufe? Oder kannst du das auch einbauen, statt mal ein Intervalltraining zum Beispiel?
Ja, kannst du gut einbauen, anstatt mal ein Intervalltraining. Zum Beispiel Leute, die auch gar keinen Wettkampf laufen, kann es einfach mal sinnvoll sein, mal über eine längere Distanz auf einem höheren Tempo zu laufen. Weil es ist einfach so, wenn du immer nur gehst joggen, der Körper ist halt sehr, sehr so veranlagt, dass er dann sich einfach an das Gemütliche gewöhnt. Und du musst ihm ab und zu zeigen, was eigentlich möglich wäre. Und dann findet er, oh wow. Und wenn jetzt du vielleicht immer nur am Joggen bist und dann mal so einen Tempolauf machst, wirst du dann beim nächsten Mal, wenn du joggen gehst, wirklich wieder einfacher mögen. Es geht leichter. Also du hast einfach dem Körper vielleicht einfach wieder mal gezeigt, du hast nur einen vierten und einen fünften Gang. Und dann kommst du eben mal aus dem dritten Gang raus. Und wenn du wieder im dritten Gang unterwegs bist, fühlt sich der dritte Gang eben wirklich wie der dritte Gang an. Wenn du nur immer mit dem dritten Gang am Joggen bist, dann hast du das Gefühl, ja, es ist eigentlich Maximum Speed.
Also ich spüre ganz extrem, die Abwechslung ist so was von wichtig, vielleicht etwas von fast am wichtigsten, dass wir überhaupt irgendwie Fortschritt machen. Gilt das auch für die Regelmäßigkeit des Trainings? Also es gibt Leute, die gehen immer am Sonntag und am Dienstag und am Donnerstag und wieder am Sonntag. Müsste man dort vielleicht auch mal wechseln?
Nein, dort darfst du glaub, schon deine Trainingstage haben. Wichtig ist einfach, dass du nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch gehst, sondern dass irgendwie eben idealerweise am Montag, am Mittwoch und am Freitag gehst, dass du immer Pausentag dazwischen hast, gerade wenn du jetzt vielleicht noch nicht so ambitioniert unterwegs bist. Aber nachher muss man eigentlich die Trainingstage nicht wechseln. Man kann auch immer zur gleichen Trainingszeit schlussendlich trainieren, so wie es auch in den Tagesablauf einpasst. Da gibt es einfach nur einen Aspekt, wenn es zum Beispiel du Wettkämpfe möchtest laufen und dein Wettkampf ist zum Beispiel immer am Abend angesetzt, dann musst du auch ab und zu am Abend trainieren. Weil du kannst nicht die ganze Zeit am Morgen trainieren und nachher plötzlich dann am Wettkampf solltest du am Abend leistungsfähig sein. Und ich habe das zum Beispiel auf die Spitze getrieben. Ich habe ja auch Wettkämpfe in anderen Ländern gehabt, mit anderen Zeitzonen. Mhm. Und ich bin ja dann nicht irgendwie 4 Wochen vorher schon auf Japan geflogen, sondern ich habe ja die Vorbereitung in Europa gemacht. Aber ich habe gewusst, japanische Zeit muss ich dann zu dieser Tageszeit quasi schnell sein. Und dann habe ich schon zu der gleichen Tageszeit, wenn du die Zeitrechnung gemacht hast, die Zeitverschiebung einberechnet hast, habe ich dann schon meine Training in der Schweiz zur gleichen Zeit gemacht.
Und wenn du an einem besonders heissen Ort einen Wettkampf hast, hast du da irgendwie, weiss auch nicht, in der Sauna ein Velo aufgestellt und dort ein bisschen...
Ja, auf dem Velo-Rennen ist ein bisschen schwierig, aber wir haben diskutiert und wir haben damals Versuche gemacht, auf dem Laufband in so einer Hitzekammer zu trainieren. Und ich selber bin wirklich dann an Orten gefahren, wo ich ähnliche klimatische Bedingungen hatte. So habe ich zum Beispiel Vorbereitung für meinen Olympiamarathon in Peking, wo es sehr feucht und heiß war, habe ich im Südtirol gemacht, an der Brenner-Autobahn entlang. Dort hatte ich auch noch den Smog von Peking. Ich habe das wirklich alles eins zu eins imitiert und habe wirklich versucht, eigentlich mich auch an die äußeren Bedingungen zu gewöhnen.
Ist das vor allem auch eine psychologische Geschichte, dass du merkst, wo du vielleicht ein Problem hast? Also wenn du jetzt eine Autobahn rennst und du hast Mühe mit dem Smog, dann merkst du, okay, das könnte mich zum Scheitern bringen in Tokio.
Ja, es ist vor allem so, einfach, du hast Erfahrungen gesammelt bei schwierigen Bedingungen, die dann auch in Peking waren. Und ich glaube, es ist dann mehr so zu wissen, ich habe mich dem schon ausgesetzt davor. Dass du dann eben schlussendlich auch das Positive mitnimmst und sagst, ich bin wirklich auf das vorbereitet. Aber das Smog ist so natürlich mit dem Augenzwinkern. An das kann man sich, glaube ich, nicht gewöhnen.
Ja, aber das muss man gleich einmal sagen, wenn du in diesen Grossstädten einen Marathon machst, ist das ein Problem oder ein zusätzliches Problem, die Umweltbelastungen, die dort herrschen zum Teil?
Ja, das ist also schon nicht zu unterschätzen. Also das Kratzen am Hals ist dann schon deutlich anders, wenn du zum Beispiel in New York rennst, als wenn du zum Beispiel in Zürich einen Marathon rennst. Das ist wirklich nicht zu vernachlässigen, aber schlussendlich ist es halt, man kann das ja nicht auswählen als Athlet. Man muss ja dort einfach den Wettkampf bestreiten, wo jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele stattfinden. Das sind ja nicht die Athleten, die das bestimmen dürfen.
Zu welchem Zeitpunkt vor einem Wettkampf machst du Tempoläufe? Wenn sind die sinnvoll? Eigentlich immer die ganze Trainingsspanne oder hast du einen Zeitpunkt, dass du sagst, jetzt geht es noch so lange, jetzt ist Zeit für Tempoläufe?
Ja, wenn du dich konkret auf ein Ziel vorbereitest, gibt es verschiedene Phasen. Es gibt eigentlich Phasen, bevor das eigentliche Training anfängt. Das ist so ein bisschen reinfinden und dort machen Tempoläufe sicher noch keinen Sinn. Und dann kommt irgendwann die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Das sind jetzt zum Beispiel bei einem Marathon, Halbmarathon, sind das so die letzten 12 bis 16 Wochen. Und dort fährst du noch wirklich spezifisch an trainieren und da kommen halt die alten Fahrtspiele, Intervalltrainingsformen, Tempoläufe rein. Und dann ganz wichtig, am Schluss kommt die sogenannte Tapering-Phase. Also die letzten 10 Tage, 14 Tage vor so einem wichtigen Wettkampf, du hast wirklich das System runterfahren und du hast wirklich den Körper erholen. Und da passieren nicht nur bei den Profis, vor allem auch bei den Hobbyläufern, die grössten Fehler. Also viele trainieren viel zu lang, zu intensiv trainieren und sind eigentlich dann nicht wie ein wildes Ross an Startlinie, sondern sind wie ein müde Gall dort.
Aber ist es nicht auch ein bisschen damit zu tun, dass du vielleicht das eine oder andere Training eben nicht hast gemacht hast, was du machen musst und dann das Gefühl hast, ich kann das jetzt aufholen. Also es geht nicht.
Ja, es ist genau das. Also, es gibt so viele, die haben irgendwie ein Buch gelesen oder irgendeinen Trainingsplan runtergeladen im Internet oder haben vielleicht sogar eine Trainings-App und dann haben sie halt zwei, dreimal das Training ausgelassen. Und dann irgendwann kommt der Event, und dann kommt das schlechte Gewissen und dann tun wir noch alles in die letzten zwei Wochen reinpacken. Und das ist wirklich ganz eine einfache Regel. Wenn du zwei Wochen vor einem Event, wo du dir zum Ziel gesetzt hast, ein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendetwas ausgelassen hast, dann leb damit. Aber nachholen ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst.
Also lieber ein bisschen schlechtes Gewissen mitnehmen und dann plötzlich erstaunt sein, dass man dann gleich einigermaßen fit ist an der Startlinie.
Es ist noch nie jemand zu gut erholt an der Startlinie gestanden. Aber häufig ist es umgekehrt der Fall, dass man bei schlecht erholt an der Startlinie steht.
Und die 10 Tage, die du erwähnt hast, gilt die vor allem für den Marathon und für den Spitzensport? Oder gilt die auch, wenn ich irgendwie 10 km, 50 km Lauf habe?
Ja, ich glaube wirklich, so die letzten zwei Wochen sollten im Zeichen von der Erholung stehen. Aber es liegt, glaube ich, auf der Hand. Für einen 40 km braucht es ein bisschen mehr Erholungszeit als für einen 5 km Lauf. Aber eben, die letzten, sagen wir jetzt mal, 7 bis 14 Tage irgendwo dort drin ist sicher das Erholen das Wichtigste und eigentlich dort, wo man am meisten falsch machen kann.
Was sind denn Schwellentrainings? Das ist schon etwas, was man immer wieder hört.
Ja, das passiert auf der ganzen Herzfrequenz basiertem Training. Also man hat früher immer man hat eigentlich nur nach der Herzfrequenz trainieren, weil es noch keine GPS-Uhr gegeben hat. Und dann hat man sogenannte Schwellentests gemacht. Also man hat das Tempo gesteigert. Also man hat zum Beispiel das Laufband immer schneller laufen oder auf einer 400-Meter-Bahn hat man alle 20 Meter ein Hütchen auf den Boden gelegt und mit so einem Signal eigentlich immer das Tempo gesteigert und man musste immer auf Speed beim Hütchen sein, bis man nicht mehr ankommt. Und dann passiert eigentlich ja ein Anstieg von der Herzfrequenz, also der Herzschlag in Ruhe und dann beim Joggen, beim Springen, beim Rennen, beim richtig Sprinten am Schluss wird immer höher und dann flacht sich die Kurve irgendwann ab, obwohl du immer noch voll am Sprinten bist. Und das ist eigentlich so die Schwelle, also dort, wo dann irgendwann du nicht mehr genug Sauerstoff reinbringst und der Körper fährt auf ein Abfallprodukt bilden, Laktat oder eben übersäuren. Und Schwellentraining sind eigentlich an dieser Schwelle, an diesem Knick, also dort, wo eigentlich die Kurven abflacht oder dort, wo eigentlich eben dann der Sauerstoff nicht mehr auslenkt für die Energiebereitstellung. Und das sind brutal harte Trainings. Es ist eigentlich in dem Bereich, wo man das Überleben kämpft. Und mit Schwellentrainings tun wir genau die Schwelle nach rechts verschieben. Also man möchte ja die Schwelle möglichst weit rechts haben. Das heisst, mit dieser Herzfrequenz möglichst schnell rennen.
Aber das ist jetzt nicht etwas, das ich jetzt einbauen muss in meine Trainingsform, in meine Abwechslung. Schwellentraining.
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das Erste, was muss kommen. Das kann ein spannender Aspekt sein, wenn man vielleicht wirklich noch einen Schritt weiter kommen will. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man Begriffe hat, es gibt Tourläufe, es gibt Intervalltrainingsformen, es gibt Tempoläufe und es gibt noch lange Läufe, über die haben wir noch nicht geredet, dann hat man es, glaube ich, ziemlich begriffen.
Über die Longjogs, über die langen Läufe reden wir gleich als Nächstes, aber ihr habt jetzt ein Live-Training zu gut mit dem Viktor.
Viktor im Ohr, dein persönliches Live-Coaching.
Also ich bin ein Mann und Männer haben ja Ansicht, dass sie sich eigentlich nicht drei Sachen auf eins merken oder vor allem es nicht machen können. Aber wir probieren es jetzt trotzdem. Du bist im Rennen und wir haben über den Kopf, über die Armhaltung, über die Beinarbeit ja schon geredet. Und dann wollen wir das nochmal repetieren. Also der Kopf locker oben drauf, auf dem Oberkörper ist unser Kopf. Das Gesicht ist entspannt. Schau nach vorne, so 15-20 Meter auf den Boden. Und versuche jetzt wirklich mit den Armen zu arbeiten. Das Toblerone-Dreieck hast du auch schon gehört. Den Ellbogen noch ein bisschen mehr anwinkeln. Und wirklich dynamisch arbeiten und jetzt wirklich die Beine eigentlich mitschwingen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das machen kannst, wenn du jetzt so weiter rennst. Versuche jetzt mal mit den Armen nur auf jeden zweiten Schritt Vor- und Rückwärtsbewegung zu machen. Das ist koordinativ ziemlich schwierig. Aber versuche mal einfach weiter zu rennen und oben nur mit den Armen die halbe Bewegung mitmachen. Und wieder übernehmen, wieder mit den Armen den gleichen Rhythmus wie mit den Beinen. Und jetzt tu mal mit den Armen schneller, schneller, schneller arbeiten. Und du merkst, automatisch kommen die Beine mit. Und das ist genau, die Arme geben den Takt von den Beinen vor. Und darum sind die Arme so wichtig.
Wir sind zurück bei den Trainingsformen. Und da haben wir es vorher angetönt, Longjogs. Was ist das? Noch nie gehört.
Ja, der Longjog, das ist so ein bisschen der Lauf, der halt dich aus der Komfortzone bringt. Du bist, glaube ich, der, der gerne einfach seine Runde rennt. Eine Stunde nimmst du Zeit. Und dass du weiterkommst, dass du deinem Körper einmal eine neue Herausforderung stellst, musst du einfach ab und zu, vielleicht alle drei oder vier Wochen, musst du einfach mal so einen Longjog einbauen. Was heisst das? Ein Longjog ist einfach länger als deine normale Joggingroutine.
Also wenn ich 10 Kilometer gehe, dann ist ein Longjog schon bereits, wenn ich halt mal 11 Kilometer mache.
Ja, das wäre jetzt gerade ein bisschen zu billig, aber ich denke, wenn du jetzt vielleicht auf 15 Kilometer mal gehst,
okay,
dann kann man das dann Longjog nennen. Oder ich sage jetzt mal, du gehst eine Stunde joggen und sagst, jetzt gehe ich alle drei, vier Wochen 90 Minuten joggen. Und da zeigst du einfach dem Körper auch wieder auf, es gibt noch mehr. Du bist zwar vermeintlich das oberste an deiner Fahnenstange, aber man kann oben noch eine draufsetzen. Und es ist wichtig, dass man dem Körper auch wieder mal zeigt, dass es eigentlich weitergeht. Aber es ist auch nicht zwingend nötig. Also man kann auf die Longjogs verzichten, wenn man einfach Freude hat am Sport, an der Bewegung und nicht irgendwie das Ziel hat, Marathon. Beim Marathon sieht es dann anders aus. Da ist wirklich der Longjog eigentlich eines von diesen Schlüsseltrainings. Was machst du mit dem Longjog? Du führst wirklich den Körper an die Marathondistanz oder an die Zeit, die du für den Marathon hast.
Also, das heisst 30 Kilometer?
Ja, das ist jetzt zum Starten vielleicht für die meisten
zu viel. Ja, klar, so weit sind wir noch nicht.
Aber ich sage jetzt mal, wenn du dich auf einen Marathon vorbereitest, dann musst du irgendwo die Longjogs so aufbauen, dass du aus der normalen Joggingroutine vielleicht 15 Kilometer, irgendwann einmal einen 20er, dann mal einen 25er, einen 30er, vielleicht sogar einen 35er machst. Und ich jetzt als Spitzenathlet habe meine Longjogs immer über 30, 35 und 38 Kilometer gemacht. Also du siehst nie den Marathon, aber wenn man ja dann die Zeit anschaut, also der 38er bin ich dann irgendwie in 2 Stunden und 15 Minuten gerannt. Also ich habe dann gleich echt Zeit gemacht, die ich beim Marathon hatte. Und du hast jetzt vielleicht auch mal den Wunsch, einen Marathon zu laufen und dann hast du vielleicht 4,5 oder 5 Stunden vor dir. Du musst deinen Bewegungsapparat auf die Dauerbelastung von 4,5-5 Stunden vorbereiten. Und da gibt es so eine Faustformel, dass man eigentlich den Longjog bis auf 3 Stunden steigert.
Also das wäre dann das Maximum, das ich trainiere?
Genau, das wäre das Maximum, das du jetzt rennend trainierst. Und dann via Cross-Training tust du dann nachher eigentlich nur die andere Zeit abspulen. Das heisst, es kann mal gut sein, dass du zum Beispiel 3 Stunden joggst und eine Stunde gehst Velo fahren oder walken oder etwas ganz anderes machst.
Wenn wir jetzt auf unserem Niveau sagen, ich renne normalerweise so eine Stunde, 10 Kilometer und jetzt will ich mal einen Longjog einbauen, also sagen wir mal 15 Kilometer. Muss ich da natürlich auch das Tempo ein bisschen anpassen? Also das Tempo wird dann, weil sonst mache ich es ja nicht, unter Umständen, wenn ich jetzt mein 10 Kilometer Tempo renne.
Das ist genau so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man dann die Distanz so viel verlängert, muss man das Tempo anpassen. Und das ist auch wirklich so die Grundform des Longjog. Wenn man dann aber wirklich so marathonspezifisch so etwas umsetzt, dann kann man das zum Beispiel in Form von einem Crescendo machen, sogenannten Longjog. Das heisst, wie aus der Musik bekannt, immer schneller werden. Also du fährst ganz gemütlich an. Sag jetzt mal, die ersten 20 Minuten ganz gemütlich, dann wirst du ein bisschen schneller. Immer schneller, immer schneller. Und am Schluss bist du vielleicht sogar ein bisschen schneller unterwegs als bei deinem Marathon-Zieltempo. Oder eben ist es eigentlich ein Tempolauf, den du da machst, wo du wirklich eigentlich am Schluss in einem Bereich bist, wo du eigentlich sogar ein bisschen schneller bist als bei deiner Zielgeschwindigkeit.
Wir tracken uns ja alle ein bisschen. Wir wollen ja wissen, wie lange sind wir unterwegs, wie weit gehen wir und so. Ich nehme an, dir, die da jetzt zuhören, die tracken, ihr wisst einigermaßen, wo ihr da unterwegs seid und wie lange ihr unterwegs seid. Wenn ich die Varianten, die wir jetzt besprochen haben, die Trainingsformen einbaue in mein abwechslungsreiches Training, soll ich mir da konkrete Ziele setzen? Was ist Zielzeit? Wie viel will ich besser werden oder passiert das automatisch?
Das ist, glaube ich, sehr individuell, aber ich glaube, klare Ziele helfen. Klare Ziele helfen auch, um dann wirklich dran zu bleiben, um auch motiviert zu sein. Und für mich ist das so ein bisschen der Punkt, wie gestaltest du deine Freizeit? Also hast du zu viel Freizeit, Marc?
Nein, habe ich nicht.
Also, und ich glaube, jeder, der jetzt zulässt, hat jetzt auch die gleiche Antwort parat gehabt. In der Regel haben wir nicht zu viel Freizeit. Und ich bin halt ein Mensch, wenn ich Freizeit habe, nutze sie optimal. Und dann nutze ich sie so, dass ich den bestmöglichen Trainingseffekt habe. Und all die, die zu viel Freizeit haben, die können mehr oder weniger einfach ein bisschen dahin trainieren. Aber wenn ich eigentlich dann möchte, aus dieser Freizeit das Maximale rausholen, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, wirklich sich ein klares Ziel zu setzen, das zu tracken. Mhm. Und das, ist das Tracking ist ja nichts anderes als das Kontrollieren. Mhm. Und aufgrund des Resultats kann man ja dann nachher den Trainingsplan anpassen. Und da gibt es ja zum Beispiel sogar ganze Trainings-Apps, wo die Arbeit einem abnehmen.
Also. Aber macht es Sinn? Ich habe schon gemerkt, wenn ich irgendeine App runterlade, es gibt wahnsinnig viele Trainingspläne auch im Internet, wo man kann anschauen kann, für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, für Halbmarathon, für Marathon. Man kann für alles Trainingspläne runterladen. Aber die diktieren wir ja dann quasi so ein bisschen, wenn.
Ja, das Problem ist bei den statischen Trainingsplänen, das sind ja Kochbücher.
Ja.
Da steht einfach für, jetzt, ich sage jetzt mal, 10 Kilometer Zeit, unter einer Stunde muss ich dann das machen, so lange, und dann schaffe ich es. Das Problem ist jetzt aber, dass jeder Mensch anders ist. Mhm. Und der Mann neigt dazu, wenn er jetzt könnte, den 10 Kilometer in einer Stunde laufen, nimmt er ja dann den 50-Minuten-Trainingsplan. Und dann überfordert er sich mit so einem statischen Trainingsplan. Das ist echt das, was ich finde, sind eben die statischen Pläne schlecht. Und darum gibt es dynamische Systeme. Bei einem dynamischen System liest du nicht aus, sondern du sagst, was du kannst, wie viel Zeit du hast, also an welchen Tag du trainieren willst und wie lange du zum Beispiel kannst trainieren. Und dann stellt dir das System einen dynamischen Trainingsplan zusammen und dann das Wichtigste, aufgrund von deinem Tracking adaptiert sich das System. Also es tut dann eigentlich wirklich das Training vereinfachen, wenn du das Training nicht schaffst, oder das Training erschweren, wenn du das Training schaffst. Running Coach ist zum Beispiel so eine Applikation, die sehr spannend ist, wo eigentlich dich dann eigentlich zu dem Ziel führt, in der optimalen Zeit eigentlich das Bestmöglichste rausholt. Und vor allem, was auch ganz schön ist, du musst am Schluss gar nicht den Wettkampf laufen. Was sagt er denn sogar in der Prognose, was denn am Wettkampf
läuft? Okay, sehr gut. Aber dafür zahle ich natürlich ein bisschen etwas für die individuellen Trainingspläne.
Ja, das ist klar. Ich meine, der Goldstandard ist der Coach. Der Personal Coach, der den Trainingsplan schreibt, der sogar das Training begleitet, mitkommt. Aber das können sich die wenigsten leisten. Denn quasi das Billigste ist einfach irgendwo ein Magazin zu kaufen, wo Trainingspläne abgedruckt sind oder einfach im Internet sich etwas auszudrucken. Aber ich glaube, so von der Individualisierung sind so die dynamischen Trainingstools fast die besten, wo eigentlich so vom zeitlichen Aufwand, Ertrag, das Beste rausholen kannst. Aber klar, es kostet auch etwas.
Und dann gibt es ja die Leute, die wirklich richtig fest Spass bekommen. Ich hoffe, du gehörst auch dazu, die uns da zulässt. Und das ist mir auch so gegangen. Plötzlich begegnet er ja wegen den verschiedenen Algorithmen, weil Google langsam merkt, was du alles so ein bisschen suchst, begegnet er plötzlich so Laufferienwochen. Und da habe ich herausgefunden, du hast auch so solche organisiert. Ich finde es faszinierend, aber ich kann mir es noch nicht so vorstellen, selber dort mit dabei zu sein. Es sind alles ein bisschen Lauf-Nerds dort auf höherem Niveau, die einfach eine Woche lang einfach nur rumrennen.
Ja, es gibt natürlich alles. Also es gibt verschiedene Anbieter von so Laufreisen. Ich selber, das hast du richtig beobachtet, mache das auch. Und ich gebe zu, ich habe teilweise jetzt für jemanden, der vielleicht mich nicht kennt, so ein bisschen dann auch eher eine ablehnende Haltung. Die Leute haben viel das Gefühl, ja, beim Victor hat es nur so die Ambitionierten und die Nerds und so weiter. Bei meiner Laufreise ist es echt gerade umgekehrt. Und ich kann das wirklich auch anfangen zu zelebrieren. Ich will wirklich Leute in meiner Laufreise, die etwas lernen wollen, die Freude haben, inspiriert zu werden, aber die vor allem auch Freude haben am Leben genießen und das Gesellschaftliche in den Vordergrund stellen. Und in meiner Laufwoche ist wirklich so der Mix von hey, wir tun zusammen trainieren, wir tun zusammen etwas lernen, wir sind zusammen lustig und die Rangliste wird am Abend an der Hotelbar.
Sehr gut.
Und das ist natürlich auch noch das Nächste. Ich meine, es lernen sich verschiedene Menschen kennen in so Laufreisen. Menschen, die vielleicht, weil sie jetzt vielleicht einen Partner haben, vielleicht auch nicht wissen, ja, wo sie ihre Ferien verbringen wollen. Und dann ist eben so eine Laufreise ein cooler Ort, wo man gleich die Menschen kennenlernt und vielleicht eine neue Gegend kennenlernt und noch Inputs bekommt zum Training und. Und darum eben ist wirklich so, das ist immer mein Ziel in meiner Laufreise, wirklich Spass haben miteinander, etwas den Leuten weiterzugeben, ein bisschen aufs nächste Niveau zu bringen. Und ja, wirklich so, es zeigt mir auch, wie viele Wiederholer ich habe. Also,
wo immer wieder kommen.
Und ich denke immer, ja, ich kann ja nicht immer wieder neue Strecken herausfinden an diesen Orten. Mhm. Aber die kommen nicht wegen dem, die kommen wegen dem Gesellschaftlichen und weil es einfach Fakt und lustig ist. Und es ist wirklich so der Fixtermin für die, einmal im Jahr halt die Woche Ferien mit mir.
Aber die Niveaus sind ja total unterschiedlich. Wie machst du das? Gibt es da Gruppen, oder?
Da gibt es natürlich Leistungsgruppen, aber du kannst auch Training wirklich so gestalten, dass es sich völlig nicht darauf abkommt. Also es gibt zum Beispiel Techniktraining, wo ja der Pro mit dem Anfänger, mit dem Einsteiger kannst du in die gleiche Gruppe tun. Was ich noch viel mache, sind zum Beispiel auch so Negative-Second-Split-Training. Das heisst, ich lasse Gruppen in die Richtung rennen und es müssen zum Beispiel alle nach 20 Minuten umdrehen. Also nach 20 Minuten ist der schnellste zuvorderst und nach 20 Minuten und einer Sekunde ist der schnellste hinterst. Und nach 19 Minuten müssen alle zurück sein. Und das ist immer so unglaublich, denn die Dynamik, die entsteht, wie sich am Schluss sich die ganze Gruppe sich wieder zurück ineinander hineinschiebt. Also du startest zusammen, du kommst zusammen ins Ziel und zwischendurch hat jeder ein perfektes Training für sich gemacht. Und da gibt es viele so Formen, wie man eigentlich kann, auch in so einer Gruppe dann die Dynamik aufbauen und auch jeder von jedem kann profitieren.
Was nehme ich eigentlich mit? Also erstmal, hast du überhaupt Zeit für mich als Einzelne? Ja, ich will natürlich, wenn ich eine Laufwoche mit dem Victor Rötlin buche, will ich natürlich auch ein bisschen profitieren direkt von dir, wie wir das jetzt können, Gott sei Dank, da hier. Hast du überhaupt Zeit?
Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also ich habe nie eine Laufreise ausgeschrieben und bin einfach geschwind einen Vortrag gehabt und bin wieder verschwunden. Eine Laufreise mit mir, da bin ich wirklich dabei, die ganze Zeit dabei, beim Essen, bei den Vorträgen, bei den Trainings.
Bei der Rangliste der Bar.
Bei der Rangliste der Bar bin ich sicher nicht der, der am Schluss die Bar zumacht, aber ich bin auch an der Bar dabei. Und was ich immer spannend finde, ist, ich habe so über die Medien, die mich nur aus den Medien kennen, so der seriöse, der Planer, der nichts dem Zufall überlassende Ruf. Und das ist ja eigentlich ein guter Ruf. Aber Hand aufs Herz, ist auch ein langweiliger Ruf. Ist so bisschen, ja, mit dem kannst du es nicht lustig haben. Das ist das, was mir immer gefällt, wenn ich so in so einer Laufreise mit den Leuten so wirklich Zeit verbringen kann. Ich komme immer dann das Feedback über, hey, wir haben so ein Respekt gehabt. Wir dachten, ja, wir können ja etwas lernen von dir. Und jetzt haben wir herausgefunden, wer du wirklich bist. Und das ist es, glaube ich, wirklich. Man kennt mich schon, aber man kennt mich nicht richtig. Und
ja, man kennt dich einfach als Drill Sergeant.
Ja, so. Ja, aber wenn du in einer Laufwoche mit mir bist, lernst du noch Seiten kennen, die du nie würdest denken.
Das kann ich absolut bestätigen. Übrigens, Victor Rötlin hat ein grosses Herz und sehr viel Verständnis für unsere Schwächen. Was nehme ich mit nach so einer Laufwoche? In Sachen Trainingsplan und so, habe ich etwas Nachhaltiges in der Hand?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Vorträge. Wir geben das Ganze digital abgeben mittlerweile. Früher haben wir es noch ausgedruckt. Es ist eigentlich so, du kommst mit einem leeren Rucksack und gehst zurück mit ganz vielen Ideen Und nachher bist du sicher inspiriert, hast sicher einen Haufen neue Ideen, um dein Training noch interessanter zu gestalten. Und viele freuen sich dann schon wieder aufs nächste Jahr.
Entweder oder. Was mag Viktor lieber?
Endsport oder souveräner Sieg mit viel Abstand?
Ja, souveräner Sieg mit viel Abstand ist einfach viel entspannter als Endsport. Aber sag jetzt mal, für die Dramaturgie ist natürlich der Endsport das Coolste.
Total. Für uns Publikum, wenn der Viktor Rötlin am Schluss noch den Schritt gleich noch ein bisschen weiter vorhat, war grossartig. Englisch oder Italienisch?
Englisch.
Politik oder Philosophie?
Politik.
Gehen wir nicht ins Detail.
Nein. Nein, also ich kann noch etwas dazu sagen. Ich hätte wirklich Lust, in die Politik zu steigen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das meine Ehe wird gefährdet. Und darum mache ich es
nicht. Die sind politisch in dem Fall nicht ganz auf der gleichen Linie.
Nein, wir sind nicht immer gleicher Meinung. Aber ich glaube, wenn ich in die Politik steige, würde meine Frau irgendwann finden, also hat schon Sport so ein bisschen Sinn. Ja, es ist ein bisschen ein Ego-Trip schlussendlich. Mhm. Und als Politiker musst du auch ein bisschen einen Ego-Trip fahren und musst vor allem deine Meinungen vertreten. Und ja, ich bin lösungsorientiert. Und ich glaube, in der Politik würde ich da teilweise draufgehen, weil es einfach teilweise nicht um Lösungen geht, sondern einfach um endlose Diskussionen.
Aber wer weiß, vielleicht Nationalrat Rötlin, warum auch nicht? Vergebung oder Rache?
Vergebung.
Bruce Lee oder Chuck Norris?
Bruce Lee.
Und wieder ein Training geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste Lauf der kommt hoffentlich bald. Da sind wir gerne wieder mit dabei mit dir, Viktor Rödlin und ich. Und dann reden wir über das Thema Ergänzungstraining. Es kann nicht alles nur laufen sein. Es braucht eben auch Ergänzung. Und was wir da drunter können verstehen, was wir da für Möglichkeiten haben, das besprechen wir dann in der nächsten Session.
Das war Runtime. Der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.